Nach einem Einbruch sind die Kräfte im Streifenwagen die ersten, die vor Ort eintreffen, den Einbruch aufnehmen, mit den Geschädigten sprechen und mitunter auch noch vor Ort einen Täter festnehmen. Darum geht es in der ersten Folge Blaulichtstimme, der Podcast der Polizei Recklinghausen. Mein Name ist Andreas Lesch und bei mir ist Jonas Meyer. Hallo.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Blaulichtstimme, der Podcast der Polizei Recklinghausen.
Jonas Meyer ist 39 Jahre alt, Polizeibeamter im Wach- und Wechseldienst auf der Polizeiwache in Bottrop. Er war aber auch schon in Recklinghausen im Streifenwagen unterwegs. Schön, dass du da bist. In 6 Folgen soll es um Themen rund um den Einbruchschutz gehen. Wir sprechen aber auch darüber, wie es Geschädigten nach einem Einbruch geht und was auch die Polizei in Sachen Hilfe für die Geschädigten tun kann. Wir reden über Einbrüche und ich habe es gerade schon verraten, Streifendienst, Wach- und Wechseldienst, das bedeutet, ihr seid in der Regel die Ersten, die bei einem Einbruch vor Ort erscheinen. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Es sieht ja nicht immer gleich aus. Ne? Man hat wahrscheinlich manchmal Wohnungen, die sind komplett verwüstet und manchmal aber auch, dass man kaum irgendwelche Schäden sieht.
Ja, da gibt es eine ganze Bandbreite von verschiedenen Einsatzanlässen. Also wenn wir vor Ort erscheinen, dann ist in der Regel irgendwo eine Tür aufgebrochen, eine Terrassentür oder eine Wohnungstür, Haustür. Und in der Wohnung sieht es manchmal sehr wüst aus. Alle Schränke werden aufgemacht, die Inhalte werden wahllos verteilt. Und dann gibt es wiederum natürlich andere Einsatzorte, wo nur vereinzelt eine Schublade offen ist, vielleicht auch wieder geschlossen wurde und fast gar keine Spur von den Personen, die sich da widerrechtlich aufgehalten haben, zu finden ist.
Wie erlebst du die Geschädigten? Ihr seid ja tatsächlich so die Ersten, die in der Regel vor Ort sind. Das heißt also auch oft so diejenigen, die Geschädigten vielleicht noch so in so einer Schocksituation erleben. Wie erlebst du die?
Ja, häufig sind die sehr erschüttert. Erstmal lethargisch vielleicht könnte man es schon nennen. Die können das nicht fassen, dass jemand da diesen geschützten Bereich betreten haben. Die brauchen dann erstmal unsere Betreuung, dass wir denen sagen, wie wir mit der ganzen Angelegenheit umgehen, was denen da überhaupt gerade zugestoßen ist und beschreiben dann den weiteren Ablauf. Wir wollen ja die Straftat möglichst erfolgreich aufklären und das Diebesgut im besten Falle wieder erlangen und dann nehmen wir die Geschädigten an die Hand und erklären denen alles und geben ihnen natürlich auch Tipps, was sie jetzt weitermachen können.
Ich glaube, das ist aber genau auch das Schwierige in der Situation. Ne? Auf der einen Seite, ihr müsst so ein bisschen empathisch sein, ihr müsst auf die Leute eingehen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, ihr habt da jetzt so eine Aufgabe, ihr müsst erstmal den Tatort aufnehmen. Die Kripo muss noch informiert werden, die kommen dann ja auch noch mit der K-Wache später raus. Es ist so eine Aufgabe in zwei Richtungen. Ne? Auf der einen Seite so ein bisschen schon Opferbetreuung, auf der anderen Seite aber auch den Tatort aufnehmen.
Das ist natürlich ein Schockzustand für die Person, die wir da antreffen, für die Geschädigten. Da muss man manchmal natürlich sie an die Hand nehmen, dass sie nicht unserer anderen Aufgabe der Strafverfolgung irgendwie in den Weg gehen. Der erste Drang ist vielleicht aufzuräumen und zu putzen, weil die Wohnung ist auf den Kopf gestellt worden. Und das ist den manchen vielleicht sogar peinlich, dass die Polizei dann da so in diesen Ort reinkommt. Aber da müssen wir natürlich dann auch klar sagen, was wir da brauchen. Wir wollen Spuren sichern und das erfordert einfach, dass der Tatort möglichst unberührt bleibt, bis die Kriminalpolizei ihre Arbeit erledigt hat. Und das müssen wir den Bürgern natürlich dann schonend beibringen, dass jetzt erstmal der Zustand hingenommen werden muss, aber dass nach natürlich dem Abschluss wieder alles in Ordnung gebracht werden kann.
Das sind die Situationen, ich kann das ein Stück weit bestätigen. Ich bin auch im Wach- und Wechseldienst gewesen. Wir haben immer wieder erwähnt, dass bitte die Lichtschalter nicht eingeschaltet werden. Das ist so ein Reflex, man geht durch das eigene Haus, durch die eigene Wohnung und so Einbrüche passieren ja dann auch oft, wenn es dunkel ist oder die Geschädigten kommen wieder, wenn es dunkel ist. Und da muss man denen mitunter immer wieder sagen, bitte nicht die Lichtschalter anfassen, weil die einfach so in ihrer Situation drin sind und das gar nicht so realisieren. Kennst du das so in der Situation?
Ja, teilweise wird alles angefasst. Also eine geöffnete Tür von einem Wohnzimmerschrank oder Kleiderschrank, die wird weiter geöffnet, weil man reingucken möchte, was fehlt denn jetzt überhaupt? Da werden Gegenstände in die Hand genommen, die vielleicht der Täter auch berührt hat. Das ist ein natürlicher Reflex, möchte ich annehmen. Ja, da müssen wir natürlich dann darauf hinwirken, dass das dann erstmal unterdrückt wird, weil ansonsten haben wir weniger Chancen, natürlich den Täter zu ermitteln.
Also besonders wachsam sein, dass die Hauseigentümer nicht noch möglicherweise irgendwelche Spuren vernichten. Wie geht ihr vor? Also ihr seid jetzt vor Ort angekommen, ihr habt mit dem Geschädigten oder den Geschädigten schon gesprochen, habt euch so einen ersten Überblick verschafft. Wie geht ihr danach vor?
Ja, wir haben einen strukturierten Vorgang, wie wir den Tatort bewerten. Wir wollen also praktisch die Tat des Täters rekonstruieren. Wo ist er in das Gebäude oder in das Objekt hineingegangen? Das ist meistens auch gut zu erkennen, wenn zum Beispiel eine Tür aufgehebelt wurde und kein weiterer Ort, an dem man Zutritt erlangen könnte, geöffnet ist, dann wird das vermutlich der Zutrittsort sein. Und dann gehen wir den Weg, den der Täter vermutlich gegangen hat, in diesem Objekt nach. Zunächst werden wir uns die Dinge erstmal anschauen. Also wir berühren selbst natürlich auch möglichst wenig, damit wir nicht auch als Polizeispuren da irgendwie vernichten. Dann geht das darüber weiter, dass wir Fotos machen, weil wir dokumentieren wollen, was der Täter angerichtet hat. Wo sind die Orte, an denen er was an sich genommen hat? Wo hat er etwas beschädigt? Und guter Letzt müssen wir natürlich schauen, dass die Spuren, die wir finden, geschützt werden, damit die Kriminalpolizei, die mit ihren speziellen Möglichkeiten, die dann sichern kann. Wenn es ja wirklich dringend ist, wenn irgendwelche Spuren außerhalb eines Gebäudes sind, die auf den Täter deuten, dann machen wir das als Wachdienst auch schon mal, dass wir Spuren sichern. Aber das ist eher so der Ausnahmefall.
Stichwort da ist ja so ein bisschen Auge, Kamera, Hand. Ne? Das ist so ein Grundsatz in der Ausbildung. Ne? Wir schauen erstmal und bevor wir dann irgendetwas anfassen, wird es mit der Kamera einmal gesichert. Das ist ja im Prinzip genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also bevor wir was kaputt machen können als Polizei, Spuren selber vernichten, muss man es erstmal irgendwie festhalten.
Genau. Das ist für ein Strafverfahren unerlässlich. Wir brauchen eine lückenlose Beweiskette. Und wenn wir natürlich ja selbst irgendwelche Sachen verändern, dann ist das eben nicht mehr der Zustand, den der Täter hinterlassen hat. Deswegen erstmal schauen, dann fotografieren, ja, und dann guter Letzt einpacken. Zum Beispiel ein Einbruchswerkzeug, was zurückgelassen wurde.
Wie geht ihr danach weiter vor? Also letztendlich irgendwann ist der Tatort ja dann von euch zumindest schon mal aufgenommen. Ihr seid dann ja aber tatsächlich auch meistens relativ schnell im nächsten Einsatz wieder unterwegs, ne?
Genau, wir als Wachdienst haben natürlich auch viele weitere Aufgaben. Der nächste Einbruch wartet vielleicht schon oder ein Verkehrsunfall. Wir fertigen ein sogenanntes Tatortübergabeformular. Da notieren wir alles, was wir an objektiven und subjektiven Dingen so festgestellt haben. Und das heißt natürlich die Personalien der Geschädigten oder eines Mitteilers, der uns auf diesen Tatort aufmerksam gemacht haben. Da wird unsere Ergebnisse des Tathergangs, so wie wir den vermuten, werden da niedergelegt. Spuren, die wir festgestellt haben oder die besonders schützens- und sicherungswert sind. Ja, und schlussendlich auch ein paar Daten, wann haben wir den Tatort verlassen. Und dieses Formular, das geben wir dann dem Geschädigten, damit der dann mit dem Hinweis, möglichst nichts zu verändern, auf die Kriminalpolizei warten kann, die möglichst zügig dann halt den Tatort nach allen Regeln der Kriminaltechnik dann aufnehmen kann.
Hast du Einsätze, die dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind? Also wo du jetzt irgendwie sagst, das war wirklich so vor Ort entweder besonders spektakulär oder ich sag mal so für die Polizei natürlich auch immer so eine Spezialsituation oder spezielle Situation, wenn Täter noch im Gebäude ist. Ne? Auch das kann ja passieren, dass wir angerufen werden über 110 und dann heißt es auf einmal, ich glaube, da ist noch einer in der Wohnung. Da geht der Puls nochmal ganz anders hoch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da, wenn du schon ein Beispiel fragst, dann gerne ein erfolgreiches. Da erinnere ich mich an eine Situation in Gladbeck. Der Einsatz kam rein als Einbruch TO, das heißt, Täter ist noch am Ort und das ist natürlich für uns das Zeichen, dass es ja drängend ist, möglichst zügig dorthin zu fahren und die Chance zu bewahren, auch einen Täter einzusperren und möglicherweise aber auch Gefahren zu verhindern, weil wenn noch jemand im Objekt ist, dann kann so ein Täter, der da vor Ort agiert, ja auch gefährlich sein für den Bewohner. Ja, und dann sind wir da nach Gladbeck gefahren und haben vor Ort festgestellt, wie Leute auf uns gewartet haben und uns ein wenig in die Örtlichkeit eingewiesen haben. Wir haben dann ja unter gewissen taktischen Gesichtspunkten, die ich nicht weiter jetzt erläutere, haben wir dann dafür gesorgt, dass die Flucht möglichst erschwert wird. Und wir konnten tatsächlich dann zwei Täter im Rahmen einer Nacheile, wie wir das in unserem Jargon sagen, in den Gärten, die da angrenzen, festnehmen. Ja, und das Kuriose an der Sache ist, weil wir sicher gehen wollen, dass nicht noch ein dritter Täter im Objekt ist, dass wir dann das Objekt durchsucht haben, ja, und dann auf einen Hund gestoßen sind, der dann dort in der ersten Etage auf uns gewartet hat. Dieser Hund war allerdings erfreut, dass er uns sieht und eher nicht so als Wachhund geeignet. Man sollte sich also auch nicht darauf verlassen, dass der Hund das eigene Heim erfolgreich beschützen wird, wenn es in so ein Haus- und Hofhund ist.
Ja, da kann jeder wahrscheinlich seinen eigenen Hund am besten zu einschätzen. Wie sieht das jetzt so mit Beute aus? Also ich selber habe das teilweise erlebt, es ist ja so wirklich von bis. Ne? Also manchmal gehen Täter in Wohnungen rein und gehen völlig ohne Beute raus, wo man sich einfach nur denkt, naja gut, das hat sich für die jetzt auch wirklich gar nicht gelohnt, mal abgesehen, dass die Straftaten niemals lohnen sollten. Manchmal sind aber dann doch auch wieder sehr hohe Beuteschäden oder Beutesummen, die da gemacht werden können. Das ist schon sehr unterschiedlich, was da manchmal so in Häusern und Wohnungen drin ist.
Ja, ich glaube, das schätzen auch die Täter sehr erfolgreich ein, wo sie denn dann einbrechen. Manchmal haben die natürlich dann Pech, dass vielleicht keine leicht zu transportierenden Wertgegenstände drin sind, also zum Beispiel Schmuck oder Bargeld. Manche, gerade auch im Seniorenbereich, haben eher mal Bargeld zu Hause, weil die eher selten bargeldlos bezahlen und dann lieber auch einen Vorrat zu Hause haben. Manchmal gibt es ja auch Ratschläge, dass man einen gewissen Bargeldbetrag zu Hause haben sollte für irgendwelche Notfälle. So, und natürlich suchen die Täter gezielt nach solchen Dingen, die erstmal viel wert sind und auch leicht zu transportieren sind. Also da wird nicht der Riesenfernseher dann mitgenommen, da wird dann in den Kleiderschränken nach verborgenen Wertgegenständen gesucht oder halt nach Geld. Und das ist häufig so, dass das Diebesgut. Manchmal sind es andere kleine Gegenstände, es werden auch schon mal Handys oder Laptops, transportable Dinge entwendet. Ja, aber eigentlich wollen die Täter Geld.
Ja, und oft ja auch so die typischen Stellen, ne? Also dann wird im Schlafzimmer geschaut, weil da häufig der Schmuck vermutet wird. Vielleicht ist irgendwo in der Küche noch in irgendeinem Fach Bargeld, aber sind schon häufig vom Gefühl her so die typischen Stellen, die so durchgeschaut werden, ne? Also das sind selten so ganz überraschende Sachen dabei.
Genau, es sind so die Klassiker. Der Schlafzimmerschrank, häufig liegt dann die Wäsche da irgendwo quer verteilt im Raum und da ist jede kleine Schublade ist dann geöffnet. Küchen sind auch schon mal gern gesehene Ziele. In Wohnzimmerschränken wird alles aufgemacht. Ja, es ist selten, dass tatsächlich dann mal jemand in den Keller geht, aber je nachdem, wie ungestört der Täter ist oder wie das Wohnumfeld ist, manche Menschen haben ja ein Safe, ein Tresor irgendwo im Keller und wenn der da nicht fest verschraubt ist, dann wird auch schon mal so ein Safe mitgenommen.
Wenn man jetzt mal so in Richtung Schutz überlegt, wo man so am besten vielleicht den eigenen Schutz noch so ein bisschen verbessern kann, ist es ja häufig schon so, dass so manche Sachen sich immer so ein bisschen wiederholen, ne? So Hochparterre-Wohnung, Erdgeschoss, gerne mal so über die Terrassentür in die Wohnung rein, bei Mehrfamilienhäusern häufiger eher über die Wohnungseingangstür oder aber auch, ich sag mal so, eine hohe Hecke schützt natürlich jetzt nicht nur vor neugierigen Blicken der Nachbarn, sondern leider auch beim Einbruch, ne? Also wenn ich eine hohe Hecke habe und dann sieht der Nachbar auch nicht, ob da was Ungewöhnliches in meinem Garten passiert.
Genau, wenn der Täter die Vermutung hat, dass er unerkannt ist, dann hat er Zeit zu arbeiten. Das heißt, er fühlt sich dann sicher und dann kann der auch in aller Ruhe so eine Terrassentür aufhebeln. Manchmal, da scheiden sich vielleicht die Geister, gibt es dann auch noch eine Lampe mit Bewegungsmelder, die dem Täter dann auch die Arbeit erleichtert, da er dann eine bessere Sicht auf seine Tür hat, die er da aufhebelt. Im Grunde genommen sollte man schon dafür sorgen, dass zumindest alles gut verschlossen ist. Also dass gerade in den unteren Etagen kein Fenster schräg steht oder irgendwie eine Tür unabgeschlossen ist, nur ins Schloss gefallen ist, das ist kein guter Schutz. Aber man kann natürlich da auch weitere Maßnahmen treffen, baulicher Art. Aber da kommen sicher noch andere Kollegen, die da was zu erzählen können.
Und oft ja auch diese Geschichten, dass das Haus, die Wohnung nach Möglichkeit bewohnt aussieht, vielleicht abends mal ein Licht anlassen, gerade im Zeitalter von LED-Beleuchtung kostet das jetzt auch nicht sehr viel an Stromkosten. Briefkasten gucken, dass der regelmäßig leer ist, wenn man mal im Urlaub ist. Und ich glaube auch heute so ein bisschen so ein Problem, jeder postet mittlerweile, wann er im Urlaub ist, ne? Und da wartet man ja auch nicht darauf, wenn der Urlaub beendet ist, sondern da wird am besten schon der Abflug mitgepostet. Und dann weiß, im Prinzip kann jeder dann schon wissen, okay, das Haus ist unbewohnt, ne? Also da kann man natürlich auch schon selber viel machen.
Ja, man muss dem Täter im Prinzip die Wahrscheinlichkeit des Entdeckens möglichst hoch machen. So, und wenn der natürlich weiß, da ist keiner, wenn der da sieht, auf der Straße ist nichts los, ich sehe keine Nachbarn, keine Fahrzeuge, keine Spaziergänger, ja, dann denkt der halt natürlich, hier ist die Chance, entdeckt zu werden, niedrig, also kann er es wagen. Und wenn man dieses Entdeckungsrisiko natürlich verändert, dann kann man dem Täter das natürlich schwieriger machen. Heutzutage kann man ja vielleicht auch mit einer Kamera von diversen Herstellern gibt es ja Modelle an der Türklingel schon einiges machen, wenn die irgendwas ausbaldowern, dass sie sehen, oh, ich werde vielleicht sogar gefilmt bei meinem Versuch. Das kann schon zur Abschreckung dann natürlich beitragen.
Hast du sonst noch irgendeinen speziellen Tipp, einen Tipp des Tages, was man einfach umsetzen kann, was du uns mitgeben kannst?
Ja, ich denke, dass die Nachbarschaft viel dazu beitragen kann, irgendwie Einbrüche zu verhindern. Wenn man aufmerksam ist in der Umgebung und dass man dann nicht zögert, die 110 anzurufen. Die Polizeileitstelle ist auch für solche Hinweise dankbar und man sollte nicht zögern, die 110 zu wählen. Auch wenn jetzt kein absoluter Notfall vorliegt, weil man nur was Verdächtiges festgestellt hat, sollte man da trotzdem da anrufen. Man kriegt da keinen Ärger, sondern wir als Polizei wünschen uns das, dass aufmerksame Bürger uns halt die Tipps geben, dass wir Einbrüche verhindern oder, wenn es ist, Täter festnehmen können.
Und noch ein Hinweis, wenn von außen schon klar ist, dass es zu einem Einbruch gekommen ist, bitte draußen bleiben und die Polizei sofort über die 110 informieren, denn die Täter könnten sich noch im Gebäude aufhalten. Die Kolleginnen und Kollegen kommen leider immer dann zum Einsatz, wenn es bereits zum Einbruch gekommen ist. Aber auch dann ist ihre Arbeit wertvoll, um Geschädigten vor Ort schon mal zur Seite zu stehen, Spuren zu suchen und zu sichern. Danke, Jonas, dass du da warst. In der nächsten Folge bin ich im Gespräch mit einem Mann, bei dem leider in die Wohnung eingebrochen wurde, während seine Frau zu Hause war. Der oder die Täter haben Schmuck mitgenommen und sind geflüchtet. Wie er die Tat wahrgenommen hat, darüber sprechen wir. Tschüss und bis dann.